The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni.
Und das heißt, dass wir die sehr deutschen Reflexe des Schlechtredens, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen.
Friedrich Merz, Kanzler und Zweckoptimist. Ersteres ist er seit gut einem Jahr, letzteres spätestens seit gestern. Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im schönen Bad Saro zeigte er seinen, neuerdings sonnigen Blick auf die Welt.
Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns.
Und der Betrieb aktives Erwartungsmanagement oder anders gesagt, von ihm sei nicht mehr allzu viel zu erwarten, teilte er uns mit.
Genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben.
Man könnte meinen, den Friedrich Merz, den gibt's zweimal. Einmal als Kanzler, nicht so hastig, Freunde, und einmal als Kanzlerkritiker, Dalli Dalli, ihr Lieben.
Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht und daran muss sich etwas ändern.
War natürlich nicht seine Regierung, die er grottenschlecht fand, sondern die Regierung von Olaf Scholz. Jetzt also etwas runter mit den Erwartungen. Früher hatte er ja selbst den Big Bang versprochen, die großen Reformen, Schluss mit den Schulden und diese verdammte Bürokratie, die wollte er radikal abschaffen.
Meine Damen und Herren, was müssten daraus für Schlussfolgerungen gezogen werden? Zunächst, unser Land erstickt in Bürokratie. Wir würden sofort alle Gesetze stoppen. Wir würden sofort alle Gesetze stoppen, die diesen wahnsinnigen Bürokratieaufwand immer noch weiter erhöhen.
Auf die Abschaffung der Bürokratie warten wir immer noch, genauso wie auf die Wirtschaftswende und eine nachhaltige Fiskalpolitik, die nicht als Schuldenparty daherkommt. Stattdessen sieht er die Welt jetzt rosa-rot.
Die sehr deutschen Reflexe des Schlechtredens.
Und vorher, vor ihm, also da waren da lauter unfähige Menschen am Werk. Über seinen Vorgänger hat er jedenfalls nicht gut gesprochen.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
Außerdem hielt er die Ampel seiner Zeit für eine Gefahr. Eine Gefahr für die Nation.
Meine Damen und Herren, das ist nicht Zeitenwende, das ist eine ernsthafte Gefährdung für den Wohlstand unseres Landes, der mit dieser Regierung und mit niemand anderem heimgeht.
Fazit: Merz und Merz. Die beiden passen einfach gar nicht zusammen. Der heutige Kanzler orientiert sich damit ganz am ersten Regierungschef der Bundesrepublik. Nach dem Krieg war das an Konrad Adenauer. Denn dessen berühmter Satz, der gilt jetzt auch für Friedrich Merz. Zitat: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat auf der Pioneer 2 vor Publikum und im Gespräch mit Carina Mössbauer gesprochen über die Wirtschaft, über die SPD und ihre jüngste Reise nach China.
Zum einen muss man anerkennen, dass China hinsichtlich seiner technologischen Leistungsfähigkeit, seiner industriellen Wertschöpfungstiefe, wissenschaftlichen Expertise und Kompetenz ein absolutes Powerhouse geworden ist.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt das neueste Investment von Berkshire Hathaway und die Rolling Stones halten sich ganz an die Leitlinie des deutschen Kanzlers. Rente ist was für Faulenzer. Wir rackern, bis der Arzt kommt. Katharina Reiche war schon vieles in ihrem Leben. Erst CDU-Abgeordnete im Bundestag, dann Umweltstaatssekretärin, schließlich Vorstandsvorsitzende in der Energiewirtschaft. Und jetzt, ja, jetzt ist sie Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Kabinett von Friedrich Merz. Die Frau scheut nicht davor zurück, anzuecken, wenn es der Sache dient, Vorschläge der SPD zu Entlastungen bei den Energiepreisen, und zwar auf Staatskosten, kritisiert sie als wirkungsschwach. Dafür gab es dann sogar einen Rüffel vom Kanzler. Nicht, dass er der Meinung war, sie hätte in der Sache Unrecht, aber der Kanzler wollte Ruhe im Karton. Gleichzeitig braucht Merz diese Frau ganz besonders. Sie ist klar marktwirtschaftlich orientiert, so wie er früher auch. Und sie hat bei Unternehmern und bei Unternehmerinnen eine starke Stimme. Eine starke Stimme für deren Interessen. Zuletzt war sie in China unterwegs, um die Eiszeit zwischen Berlin und Peking zu beenden. Das Reich der Mitte ist für sie kein Rivale und kein Gegner, sondern ein wichtiger Handelspartner. Sie setzt auf Globalisierung und nicht auf Decoupling. Gestern Abend war sie auf der Pioneer Tour, hat vor Publikum Rede und Antwort gestanden im Gespräch mit Carina Mössbauer. Das ganze Gespräch für Pioneers finden Sie als Link in den Shownotes, aber wichtige Auszüge, die gibt's genau hier und jetzt. Hören wir mal rein.
Sie haben sich ja vor einiger Zeit auch als ordnungspolitisches Gewissen dieser Regierung bezeichnet. Nun ist es ja so, wenn man jetzt mal so zurückblickt, die Bilanz, Tariftreuegesetz, deutsches Lieferkettengesetz gibt es immer noch, Beschlüsse bei der Rente, Rekordschulden, Hand aufs Herz. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so in Ihrem Sinne. Wie schwer fällt Ihnen das manchmal, Teil dieser Regierung zu sein und diese Beschlüsse dann irgendwie mittragen zu müssen? Das jüngste Beispiel vielleicht der Tankrabatt auch.
Zwei Antworten dazu, Frau Mössbauer. Das eine ist, ein Kompromiss gehört zur Demokratie. Der ist ganz besonders schön, wenn er das Beste aus zwei Welten vereint. Das versuchen wir in unserer Kompromissfindung in der Großen Koalition. Es ist weniger aufregend, wenn man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, wissend, dass mehr drin gewesen wäre. Fragen Sie mich jetzt, ob das alles reicht. Ob wir die richtigen Beschlüsse gefasst haben, sind alle geeignet, den Standort nach vorn zu bringen. Da sage ich Ihnen sehr freimütig, dass ich mir nicht nur mehr wünsche, sondern wir mehr brauchen. Und darüber reden wir ja auch, darüber verhandeln wir, darüber debattieren wir, darüber streiten wir auch konstruktiv. Und schaue ich auf den Standort, schaue ich auf die Wachstumszahlen, die nur noch 0,5% betragen, auch die ursprünglichen Wachstumszahlen, die mal in der Prognose waren von 1%, sind ja nicht berauschend. Und sie beruhen im Wesentlichen darauf, dass wir viele Schulden aufgenommen haben und die jetzt in Infrastruktur investieren. Aber wir haben noch keinen selbsttragenden Aufschwung. Lässt mich trotzdem jeden Tag daran arbeiten und für einen vernünftigen Kompromiss, aber eigentlich für einen großen Wurf zu streiten. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Wir sind in einem geopolitischen Wettbewerb. Europa schwächelt auch. Und wenn Deutschland schwächelt, geht es dem Kontinent nicht gut.
Aber lassen Sie mich noch mal nachfragen zu den Strukturreformen, weil die jetzt ja das relevante Vorhaben sind der nächsten Monate. Wenn man da jetzt so manchen Akteuren zuhört und die öffentlichen Äußerungen verfolgt, zum Beispiel einer Bärbel Baas, hat man nicht das Gefühl, dass man, selbst wenn man in der Analyse sich einig ist, die Wirtschaft muss wieder wachsen, dass man am Ende sich dann wirklich auf konkrete Maßnahmen auch verständigt, die eben die Arbeitskosten senken? Oder sind Sie da optimistischer, dass man es auch eben mit dieser SPD, mit dem linken Flügel hinbekommt?
Wir haben eine Verpflichtung, dieses Land nicht nur nach diesen 4 Jahren, sondern jetzt in einer Phase einer schwersten ökonomischen Krise gemeinsam nach vorn zu bringen. Das ist keine Glaubensfrage, das ist eine Verpflichtung. Das ist kein Wünsch dir was, es ist eine absolute Notwendigkeit. Auch die Sozialdemokratie kann ihre Versprechen, ihre Zusicherungen an ihre Gruppen ja nur dauerhaft halten, wenn die wirtschaftliche Basis, wenn der Haushalt, wenn Steuern, Abgaben überhaupt da sind, die man noch verteilen kann. Ich kann nur verteilen, umverteilen, wenn vorher genügend erwirtschaftet wurde. Wenn die Abgabenlast aber zu hoch ist, wenn Steuern, Einkommenssteuern zu hoch sind, schwindet Motivation, sich mehr anzustrengen. Und wenn wir was brauchen, dann ist es momentan eher mehr Anstrengung als weniger. Deutschland ist pro Arbeitsstunde sehr produktiv. Schwierig ist, dass wir zu wenig davon haben. Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit über das Jahr verteilt von 1.530 Stunden im Vergleich zu den Amerikanern, aber im Vergleich auch zu osteuropäischen Nachbarn. Das heißt, wir müssen, und das weiß die Sozialdemokratie, alles daran setzen, Leistungsträger motiviert zu halten. Und das heißt, Abgaben zu senken. Sonst sehen wir, dass Investitionen ins Ausland wandern. Heute stehen viele Unternehmen vor der Entscheidung, wo kommt die nächste Investition hin? Erweitere ich überhaupt noch in Deutschland oder investiere ich lediglich in den Bestand? Und wenn wir wollen, dass in Deutschland wieder investiert wird, also langfristig Arbeitsplätze da sind, dann muss dieser Standort attraktiv werden. Übrigens auch, um gut bezahlte, tarifgebundene Arbeitsplätze zu haben, was ein Ziel der SPD ist. Momentan führen wir eher einen Abwehrkampf gegen Abbrüche im Stahl, in der Chemieindustrie, in den energieintensiven Industrien. Das besorgt die SPD, und weil es die SPD besorgt und uns besorgt, bin ich guten Mutes, dass das Gefühl, wir haben diese Verantwortung und wir müssen dieser gerecht werden, auch beim sozialdemokratischen Partner vorhanden ist.
Ich wollte mit Ihnen noch kurz über China sprechen, weil Sie ja gerade dorthin gereist sind und es für Deutschland natürlich auch einer der wichtigsten Handelspartner ist. OECD-Zahlen zeigen, dass chinesische Unternehmen oder Hersteller 3 bis 9 Mal höhere Subventionen bekommen als westliche Unternehmen. Außerdem berichten ausländische Firmen immer wieder, bei der Vergabe beispielsweise von staatlichen Aufträgen benachteiligt zu werden. Sie haben auf Ihrer Reise gewarnt und gesagt, unfairer Wettbewerb, dem müsse man mit angemessenen Instrumenten begegnen. Was würden Sie denn sagen, ist angesichts dieses ja nicht so ganz fairen Miteinanders angemessen im Umgang mit China?
Handelspolitische Maßnahmen oder auch Anti-Dumping-Maßnahmen besprechen wir in der EU, ist die EU verantwortlich. Und dazu laufen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sehr intensive Verhandlungen. Meine Botschaft in China war eine zweigeteilte. Zum einen muss man anerkennen, dass China hinsichtlich seiner technologischen Leistungsfähigkeit, seiner industriellen Wertschöpfungstiefe, wissenschaftlichen Expertise und Kompetenz ein absolutes Powerhouse geworden ist. China hat es geschafft, durch sehr strategische Politik, ja auch durch Subventionierung, aber auch durch das gezielte Anschieben von Hochtechnologie zu einer enormen Stärke zu wachsen. Unsere Unternehmen werden mittel- und langfristig darauf angewiesen sein, auch diesen Markt zu bedienen. Über 1 Milliarde Menschen sind nicht zu ignorieren. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dies stellenweise durch Unterstützung und Subvention geschehen ist. Der Handelspartner USA für China weggebrochen ist oder zumindest zu großen Teilen weggebrochen ist. Und das, was sie eher an Überkapazitäten haben und was in den USA nicht mehr platziert werden kann, jetzt in andere Märkte gedrückt wird. Das tut uns besonders dort weh, wo es sich um, wir nennen das Commodities, handelt. Also Stahl, chemische Grundprodukte, aber auch zum Beispiel PV-Zellen, Wechselrichter, mittlerweile auch Windturbinen, wo ein Massenmarkt bedient wird durch eine Schwemme an preiswertem, subventioniertem Produkt. Darüber müssen wir mit den Chinesen sprechen. Das können wir aber nur, wenn wir verhandeln. Auf der anderen Seite, Frau Mössbauer, sind unsere Unternehmen, und ich hatte eine große Wirtschaftsdelegation dabei, darauf angewiesen, in China Zugang zu haben. Und deswegen muss man miteinander reden. Und was die Kommission oder was wir der Kommission empfehlen, so positioniert, so positioniere ich mich, so positioniert sich die Bundesregierung in Brüssel, ist, zu einer ausgewogenen Antwort zu kommen. Dort zu reagieren, mit Zöllen beispielsweise, um unfairen Wettbewerb einzudämmen, aber die Kanäle offen zu halten und einen wichtigen Absatzmarkt nicht für uns zu verschließen.
Ja, weil der Zugang ist ja jetzt nicht so ganz fair zum Markt, auch wenn der Markt wichtig ist für die deutschen Unternehmen.
Absolut.
Sie hatten nach der Reise auch gesagt, dass die chinesische Regierung, und haben das als auch gutes Zeichen gewertet, dass die chinesische Regierung einige Sorgen umgehend zu bearbeiten und zu lösen angekündigt hat. Können Sie da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen oder konkretisieren, was Sie da besprochen haben und wo sich offenbar die chinesische Regierung auch so ein Stück weit kompromissbereit gezeigt hat?
Wir haben erläutert, dass wenn zum Beispiel durch das Reindrücken großer Mengen Stahl, durch das Zurückhalten von Rohstoffen, Deutschland auch als Wirtschaftsstandort geschwächt wird, auch den Chinesen ein Absatzmarkt fehlt. Wenn es der Wirtschaft hier schlecht geht, wenn es dem Land nicht schlecht geht, gibt es auch für die Chinesen keinen Absatzmarkt. Also auch China hat, und es ist uns auch sehr deutlich gesagt worden, China hat erstmal ein Interesse an einem funktionierenden Europa, an einem wirtschaftsstarken Europa, was heutzutage auch Markt für chinesische Produkte und Investoren ist.
Politik ist ja ein sehr hartes Business. Sie wirken ja wirklich sehr vital, immer top angezogen und sehen sehr frisch aus. Es wird Ihnen nachgesagt, darf ich so sagen als Frau zu Frau, oder? Es wird Ihnen nachgesagt, dass Sie trotz dieses sehr stressigen Alltags im Ministerium es irgendwie noch schaffen, dann morgens um 4 oder 5 im Fitnessstudio zu stehen. Ist das richtig?
Also im Studio, aber daheim. Ich stehe tatsächlich jeden Morgen kurz nach 5 auf und mache eine Stunde Sport, habe so ein kleines Homegym und dann wird trainiert.
Ja. Jeden Tag?
Jeden Tag.
Woher nehmen Sie diese Disziplin?
Gute Frage. Ich war immer Sportler. Also ich glaube, ich mache Sport, seit ich 2 oder 3 bin. Hab mal mit Ballett angefangen, dann in der Leichtathletik, auch so auf DDR-Ebene. War dann selbst Trainerin, habe viel getanzt. Und ich kann gar nicht ohne Bewegung. Also ich wäre eher total nervös und kriege schlechte Laune, wenn ich nur sitzen muss. Ich brauche das morgens, um mich fit zu halten, meinen Kopf anzuschalten. Ich mache das echt gern.
Das Gespräch ging noch weiter zwischen der Wirtschaftsministerin und Carina, unserer Chefkorrespondentin Politik. Alles dazu auf thepioneer.de. Bei Pioneer wird nicht nur über künstliche Intelligenz gesprochen, hier wird KI gemacht. Der CEO und Co-Gründer von Ahead, das ist ein Business Innovation Studio für den Mittelstand. Dieser CEO und Co-Founder hilft KI besser zu verstehen und, jetzt kommt's, angepasste Lösungen für ihre Firma zu finden und zu bauen. Am 23. Juni in Berlin. Da zeigt er Ihnen, wie aus guten Ideen konkrete Anwendungen werden ja für messbare Ergebnisse in der Firma dann. Gemeinsam erstellen Sie Ihren eigenen KI-Assistenten und entwickeln eine KI-Roadmap für Ihr Unternehmen. Alle sind willkommen bei diesem Pioneer Bootcamp, Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. Ich würde sagen, denken Sie nicht, dass KI weggeht. Seien Sie dabei. Alle Tickets und Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgen neue Kommentare vom Nvidia-Chef für Aufsehen unter den Anlegern. Die ganze Geschichte hat für uns Anne Schwedt in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne, und willkommen zurück aus dem Urlaub.
Guten Morgen, Gabor. Ja, ein einziger Satz von Jensen Huang hat gereicht, um eine Mega-Rally auszulösen. Und zwar beim Netzwerkspezialisten Marvell Technology. Der Nvidia-Chef hat es als das nächste Billion-Dollar-Unternehmen bezeichnet, also als möglichen nächsten Kandidaten für die Billionenbewertung. Daraufhin ist die Aktie um über 32% nach oben geschossen. Hintergrund ist, Marvell baut Hochleistungschips für Datenzentren, die genau das machen, was modernste KI-Rechenzentren dringend brauchen, nämlich schnelle Verbindung und Datentransfer zwischen Tausenden von Chips. Huang hat erklärt, dass ohne diese Connectivity der ganze KI-Boom gar nicht skalieren kann. Dazu passt, dass Nvidia selbst schon mit Milliarden bei Marvel eingestiegen ist und setzt parallel stark auf neue Photonic-Technologien, bei denen Daten per Licht statt per Strom übertragen werden sollen. Für die Börse ist es also gleich ein doppeltes Signal. Zum einen enorme Vorschusslorbeeren, kann man sagen, für Marvel und zum anderen die klare Botschaft, dass im KI-Ökosystem nicht nur die großen Rechenchips, sondern auch die Datenautobahnen im Rechenzentren zu den großen Gewinnern zählen könnten, Gabor.
Außerdem gibt es Nachrichten vom Börsenschwergewicht Berkshire Hathaway. Dort investiert man nämlich in Alphabet. Was heißt das genau und in Zahlen, Anne?
Ja, das ist echt ein richtiger Brocken. Berkshire Hathaway steckt nochmal 10 Milliarden Dollar in Alphabet, aufgeteilt in 5 Milliarden in A-Aktien und 5 Milliarden in C-Aktien. Gekauft wird zu knapp 352 Dollar je A-Aktie und rund 348 Dollar je C-Aktie. Also deutlich über dem, was klassische Value-Investoren früher für Tech zu zahlen bereit waren. Insgesamt hat Berkshire seine Alphabet-Position in den letzten 3 Quartalen massiv ausgebaut, sodass Google inzwischen zu den größten Einzelbeteiligungen im Portfolio gehört. Spannend ist dabei auch der Kontext. Alphabet selbst will über Aktienverkäufe insgesamt rund 80 Milliarden Dollar einsammeln, um den gigantischen Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu finanzieren, also Rechenzentren, Chips und globale Cloud-Kapazitäten. Und Berkshire signalisierte mit diesem Ticket jetzt ziemlich klar, man sieht Alphabet als einen der zentralen Profiteure des KI-Booms, ähnlich wie damals Apple, und ist bereit, 2-stellige Milliardenbeträge in große Tech-Namen zu stecken.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Rolling Stones noch nicht bereit sind, ihren Rekord als am längsten aktive Rockband der Welt abzugeben. Seit über 6 Jahrzehnten begeistern sie nun schon mit ihren rebellischen, energiegeladenen Songs, mit unverwechselbarem Sound. Ja, haben sie Generationen von Fans geprägt, muss man ja sagen, auf kleinen wie großen Bühnen rund um diesen Erdball. Und gerockt wurde in dieser Zeit nicht nur vor Publikum, sondern auch im Studio. 24 Alben hat die Band bereits veröffentlicht. Und was passiert jetzt? Jetzt ist Nummer 25 in Bearbeitung. Foreign Tongues, ausländische Zungen, erscheint Anfang Juli. Einen ersten Vorgeschmack gibt's jetzt schon in The Stars. Mick Jagger mit seinen 82 Jahren und Ronnie Wood mit seinen 79 Jahren glauben fest daran, dass der gute Rock'n'Roll jung hält. Und das bedeutet für die beiden eben nicht nur neue Musik, sondern natürlich auch zurück auf die Bühne.
And with Hackney Diamonds and with this new album, are we going to go on tour again, Mick?
I'd love to go on tour, you know, can't wait. And I don't think it's going to be this year, but hopefully as soon as possible.
Im Gespräch mit BBC Radio 2 sprachen Mick Jagger und Ronnie Wood über das neueste Werk. Das Album greift den Sound früherer Jahre auf, berichten sie.
You know, it's the back down to the old Chuck Berry riffs in the background, really, but played in a different way and woven into a different shape by me and Keith.
Nicht nur Keith Richards hat seinen Beitrag geleistet, auch der frühere Schlagzeuger Charlie Watts, der bereits verstorben ist, hat hier seine letzten Spuren hinterlassen. In einer seiner letzten Studio-Sessions vor dem Tod nahm er den Drumtrack für den Song You Know I'm No Good auf. Die Aufnahme blieb bislang unveröffentlicht. Auf dem neuen Album wird sie also jetzt zum allerersten Mal zu hören sein. Foreign Tongues ist damit nicht nur ein neues Kapitel in der Geschichte der Stones, sondern auch eine Hommage an die Band und ihre eigene Geschichte. We'll be right back. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen rockigen Start bis in alle Ewigkeit. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.